Ein herzliches guten Morgen auch von mir noch einmal an euch alle hier im Haus und zu Hause an den Fernsehgeräten, Laptops oder wie man es nennen soll, am Telefon. Und ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist gegangen von dieser Erde, hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und hat ihnen gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und ich glaube ganz persönlich für mich, dass er diese Gewalt genutzt hat, diese Macht genutzt hat, dass die Idee unserer Regierung, eine Osterruhe durchzuführen, von Donnerstag bis Montag nicht zustande gekommen ist, sondern dass wir uns heute hier versammeln können. Das glaube ich schon. Ich wollte uns heute nahe bringen oder ja, uns allen heute in Erinnerung bringen oder vor Augen führen, Augenzeugen der Auferstehung. Und es ist gar nicht so einfach, da sind so viele Berichte in der Bibel, wo wir von Menschen hören, die das gesehen haben, die von der Auferstehung berichten können, weil sie das gesehen haben. Nicht, weil irgendeiner da was verkündigt hat oder irgendjemand hat was gemunkelt, ganz sicher ist man sich nicht. Das ist das gar nicht so einfach, da welche zu finden. 1. Korinther 15 lese ich euch kurz nur vor. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Er wurde begraben und er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Er ist Kephas erschienen, dann den Zwölfen. Danach erschien er 500 Brüdern auf einmal, von denen dann die meisten noch übrig geblieben sind, einige auch entschlafen. Also die könnte man noch fragen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln und zuletzt aber auch mir, schreibt Paulus. Augenzeugen. Das war zur Ermutigung. Ich weiß nicht, wer von euch mal einen Augenzeugen gebraucht hat. Ich schon. Ich war mal sehr dankbar dafür. Da ging es um einen Verkehrsunfall. Ich wurde beschuldigt. Und ganz von alleine kam jemand, hat gesagt, du, wenn du Ärger kriegst, ich hab's gesehen. Hier ist meine Adresse. Und das war sehr, sehr schön. Und ich durfte auch mal Augenzeuge sein. Und es ist was ganz anderes, wenn jemand im Gericht aufgerufen wird als Zeuge und gefragt wird, haben Sie das gesehen? Mit den eigenen Augen. Und der kann sagen, ich habe das gesehen. Und darauf baut unsere Freude der Auferstehung. Dann steht im Johannesevangelium im Kapitel 3, Vers 36 ein Vers, der mich immer wieder nachdenklich macht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist eine ganz feine Sache. Wir freuen uns drüber. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wir haben diese lebendige Hoffnung im Herzen, von der wir gerade gesungen haben, dass wir einmal bei ihm sein werden, im Himmel, mit ihm leben dürfen, ihn sehen, wie er ist. Nur der Vers geht weiter. Johannes 3, Vers 36. Da heißt es, doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren. Dann kommt ein Komma, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Und das klingt nicht gut. Das wünsche ich niemandem. Den Zorn Gottes auf dir tragen zu müssen. Das ist ein ernstes Wort und es erfordert eine Entscheidung mit weitreichender Konsequenz. In 1. Korinther 15, Vers 20 lesen wir, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Der Erstling der Entschlafenen. Was heißt das? Seine Auferstehung, ein Weltereignis. Die Mächte der Finsternis hatten beim Tod Jesu am Kreuz ihre äußerste Macht aufgeboten, aber sie sind in entscheidender Stelle entmachtet durch ihn, durch seine Auferstehung. Jesus hat den Durchbruch in die obere Lichtwelt geschaffen. Und ich habe mich erinnert an dieses Bergwerksunglück einmal in Chile, war das schon eine Weile her, wo Bergleute verschüttet waren und nach ihnen gebohrt wurde. Und es gibt so eine Kapsel, möchte ich sagen, wo gerade ein einziger Mensch reinpasst. Und wenn da der Erste durchgebrochen ist ans Licht, sind alle anderen auch mit durchgekommen, der Reihe nach. Und so verstehe ich das. Jesus, der Erstling der Entschlafenen, der erste Mensch, der aus dem Tod in ein ewiges Leben hinübergegangen ist, hat Freiheit geschaffen, für uns den Weg gebahnt, er ist durchgebrochen. Paulus schreibt den Christen in Rom, dass unser Herr Jesus wegen unserer Rechtfertigung willen auferstanden ist. Es war nötig, damit wir als gerecht vor Gott dastehen können. Es gibt ganz viele, wie ich schon sagte, Zeugen dieser Auferstehung, die das gesehen haben. Und ich möchte euch eine Begebenheit vorlesen, die mich oft beschäftigt hat, weil ich in dieser Begebenheit, die uns Johannes aufgeschrieben hat in seinem letzten Kapitel, da finde ich all das, was uns auch bewegt. Frust, Zweifel, Fragen, Unsicherheit. Und das sind wieder, da wird wieder berichtet oder werden berichtet von Leuten, die den Auferstandenen gesehen haben. Es waren also viele. Das ist klar, wir kennen einige, die uns berichtet werden. Und ich lese uns mal aus Johannes 21, die ersten 14 Verse. Da heißt es, nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Also die standen beisammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Und sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch sie wussten, die Jünger, nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht jetzt zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl was zu essen? Sie antworten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er das hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausgestiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch drauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht, kommt her frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Das ist die Geschichte, mit der wir uns gern ein Stück beschäftigen können heute Morgen. Versuchen wir uns mal in die Situation hineinzuversetzen, so im Herzen. Wisst ihr, wir wissen schon alles. Wir denken, wir lesen ja von hinten her, wir wissen das Geschehene. Aber die Jünger wussten es nicht. Wir können das ganz anders beurteilen, aber versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in die Zeit, in der die Begebenheit stattfand. Was war da so los? Wie war die Umgebung? Wie war die Geschichte? Nach dem schmachvollen Tod ihres Meisters an eben dem Kreuz von Golgatha endete die schöne Zeit, die sie miteinander unterwegs waren. Alle Hoffnungen zerschlagen. Der Messias sollte doch das Reich wieder aufrichten, die Römer aus dem Land jagen. Alles irgendwie war nichts. Einer der Jünger hat sich erhängt, Selbstmord. Ein anderer hat Jesus dreimal verraten, obwohl er gesagt hat, eher sterbe ich mit dir, ich verrate dich nicht, kommt gar nicht in Frage. Und das tat ihm dann sowas von Leid, so unendlich Leid, dass er drunter zerbrochen ist und bitterlich geweint hat. Petrus, der Sprecher der Jünger war, völlig fertig. Wie kann mir das passieren? Ich habe das nicht gewollt. Hab meinem Herrn verraten. Tiefe Reue empfunden, ganz kaputt. Zuletzt stand unter dem Kreuz noch ein paar Frauen. Viele waren es nicht mehr. Auf einmal berichten die Frauen, dass das Grab offen und der Leichnam Jesus weg ist. Verschwunden. Lukas 24, Vers 11. Da lesen wir, und ihre Reden schienen ihnen, den Jüngern, wie leeres Gerede. Und sie glaubten ihnen nicht. Na gut, Frauen waren damals als Zeugen, glaube ich, nicht so gefragt. Die haben uns irgendwie verrückt gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Aber Petrus und Johannes machen sich mal auf den Weg, kontrollieren die Sache schon mal. Ist das jetzt so? Die gehen beide zum Grab, man kann das alles nachlesen. Im Wesentlichen kennen wir auch die Geschichte. Ja, es ist so. Der Leichnam ist weg, das Grab ist leer, keiner da. Ja, wo ist Jesus jetzt? Wo ist er denn? Wie geht's denn weiter? Ja, das ist so die Situation, in der sie damals lebten. Und dann kommen noch spät am Abend zwei aus dem Dorf Emmaus, ganz aufgeregt. Wir haben Jesus gesehen, der ist auferstanden, der ist wirklich auferstanden. Leute, das muss ich euch sagen. Der ging mit uns auf den Weg bis nach Hause. Dann haben wir noch Abendbrot gegessen und am Brechen des Brotes, wie er das macht, haben wir erkannt, das ist der Herr. Das ist ja der Herr, der ist neben uns hergelaufen. Wir haben ihn nicht erkannt. Jetzt ist er weg. War einfach weg. Ja, wo ist er jetzt? Das war eine aufregende Zeit. Das kann ich mir vorstellen. So ungewiss. So unsicher irgendwie. So, und Jesus hat vorher seinen Jüngern gesagt, dreimal hat er gesagt, er müsste in die Hände der Sünder oder Heiden oder wie man sagt, der Römer, gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird am dritten Tag auferstehen. Hat er ihnen gesagt. Und irgendwie hat es keiner mehr gewusst. In Matthäus, doch Matthäus schreibt das. Im Kapitel 27, 28 so. Ein paar haben es doch gewusst. Das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben sich erinnert, dass der Aufrührer Jesus was erzählt hat, der müsste am dritten Tag wieder auferstehen und ach, Pilatus, es wäre uns lieber, wenn du würdest eine Wache vor das Grab stellen und vielleicht ein Siegel drauf machen, dass es nicht dann heißt, die Jünger haben den Leichnam geklaut und dann sagen die, der ist auferstanden, das stimmt alles gar nicht, wird ja alles noch schlimmer. Und Pilatus hat gesagt, gut, dann ja, habt ihr eine Wache und Siegel dazu und fertig. Das steht in Matthäus geschrieben. Und die Emmaus-Jünger, die haben auch gesagt, dabei ist es heute der dritte Tag. Und keiner von den Jüngern war so helle und hat sich gesagt, am dritten Tag passiert was. Hat er gesagt, Johannes, Petrus, guck mal mit. Hab mal die Augen und die Ohren offen. Irgendwas muss am dritten Tag sein. Das ist doch heute der dritte Tag. Die Emmaus-Jünger haben auch gesagt, es ist doch heute der dritte Tag. Was ist denn du? Petrus hat mal früher gesagt, ja, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt hat der Herr den Petrus und die Jünger verlassen. Ja, so stehen sie beisammen, die sieben Männer, wir haben sie im ersten beiden Versen gelesen, am See von Tiberias, wahrscheinlich ist es ungefähr in der Gegend von Kapernaum gewesen, in der gewohnten Umgebung. Petrus war hier zu Hause, da war noch sein Fischerboot, da waren noch seine Netze. Ja, vor 3 Jahren hat er es alles liegen gelassen, ist ja noch da. Ja, vielleicht ist eine innere verhaltene Freude schon da gewesen. Das schon. Aber irgendwie blieb auch die harte Realität. Wir müssen ja auch irgendwie leben. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, das kann man doch verstehen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man einfach nicht weiß, was jetzt dran ist. Finden wir uns da wieder? Da zu stehen und nicht so richtig zu wissen, was ist denn jetzt dran? Wie geht das denn jetzt weiter? Wo ist unser Meister? Wir stehen hier rum und, also, na, wir denken immer zurück an die Situation damals. Die sieben Männer. So, und da hat Petrus die Lösung. Endlich weiß einer mal was. Ich gehe jetzt fischen, macht was er wollt. Das kann ich. Und die sind richtig froh über die Beklemmung, die jetzt weg ist. Ja, da gehen wir mit und komm, wir gehen fischen. Wir gehen mit. So haben wir es gelesen. Und da fahren sie am Abend hinaus auf den See, haben einige Stunden Nachtarbeit vor sich. Fischen nichts, keinen Zweck, alles umsonst. Der Neustart ist geplatzt, nichts funktioniert. Was bleibt, sind Erschöpfung und Hunger und ach, Frust eigentlich. Können wir uns das vorstellen? Fahren zurück ans Land und da sitzt einer und fragt nach so dem, habt ihr wohl was zu essen? In diese Situation, verhungert, kaputt. Du hast schon selber nichts, dann wollen noch andere was von dir. Und da gibt's so knappes, deutliches Nein. Ja, das sagt für mich alles. Nein, haben nichts. Und dann kommt der Mann am Ufer und sagt noch so einen schönen Tipp, na, ihr müsst mal das Netz rechts vom Schiff auswerfen, dann klappt das auch. Und Petrus hat keine Lust, noch früh zu diskutieren über Sinn und Unsinn irgendeiner Sache. Und sagt, ja, wir fahren raus, machen wir. Und dann erleben wir die sieben Jünger wirklich in einer wunderbaren menschlichen Art und Weise, wie Jesus ihnen begegnet. Sie kommen zurück. Das Netz ist sowas von schwer. Das kriegen sie gar nicht mehr in das Schiff rein. Das schleppen die so hinter sich her. Petrus schon am Ufer und Jesus sagt, Oder sie sehen andersrum, sie sehen erstmal dort. Das kann nur Jesus sein. Und Johannes hat schon lange was geahnt und stößt den Petrus in der Seite. Und sagt, Petrus, das ist der Herr. Kannst du glauben? Ja, so ist es. Bringt her von den Fischen, hat er gesagt. Und die zählt noch, Johannes zählt noch mit, 153 Stück. Das ist ja der Wahnsinn. Und das alte Netz hat gehalten. Hat Petrus gar nicht gedacht, so alt wie es war. Und irgendwie wussten sie, das ist der Herr. Das, so im Herzen ist das klar. Und doch, irgendwie getrauen sie sich nicht zuzugreifen. Ja, da gibt's ein Kohlenfeuer, da ist Fisch drauf, da gibt's das Brot. Das hat der Herr alles angerichtet, während sie draußen rumgefahren sind und geangelt und gefischt haben. Das hat der Herr bereitet und als sie nach Hause kommen, also an Land kommen, gibt's was zu essen. Kommt her und frühstückt. Und sie trauen sich das gar nicht. Sie trauen sich das gar nicht. Sie sitzen um das Lagerfeuer, um das Kohlenfeuer herum, wissen, ja, es ist der Herr. Johannes hat gesagt, es ist der Herr. Es kann nur so sein. Aber sie sitzen da und mit dem Frühstück irgendwie klemmt der Magen. Und dann kommt Jesus und kommt zu ihnen hin und bedient seine Jünger, die irgendwie verstört und unsicher sind, fertig und nie wissen, wie es weitergeht, und bringt ihnen von dem Fisch, bringt ihnen Brot. Der Herr, der Herren, der Auferstandene, Allmächtige, versorgt seine Jünger, bedient seine Jünger, die sieben, die sich dort versammelt haben. Man muss sich einmal die Zeit nehmen, das Bild wirklich innerlich zu betrachten, sich da hinein zu versetzen, um die Menschenfreundlichkeit unseres Erlösers kennenzulernen. Hier wird doch die göttliche Liebe und Zuneigung zu den Seinen so überdeutlich sichtbar. Der Allmächtige weiß um die Erschöpfung seiner Leute. Und er weiß auch, Abhilfe zu schaffen. Und ich glaube, das weiß er auch heute noch. Er sieht dich, deine Erschöpfung, dein Zweifel, wo du nicht so richtig weißt, wie soll das alles gehen. Und doch weiß er dich zu erfreuen, zu stärken auf seine Weise, auch heute noch. Vers 14 lesen wir, das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Das dritte Mal. Dreimal hatte Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er den Heiden, den Völkern, den Römern überlassen wird, die ihn hinrichten werden. Dreimal darauf hingewiesen, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Dreimal haben seine Getreuen nichts verstanden. Und in dieser Geschichte ist es nun das dritte Mal, dass er sich seinen Jüngern zeigt, nachdem er auferstanden ist. Diese Männer sollten die Auferstehung den Völkern dann nicht theologisch erklären, wie das alles sein kann oder warum nicht und wie. Sie sollten als Augenzeugen schlicht und ergreifend die Auferstehung bezeugen. Sagen, wir haben den gesehen, der gekreuzigt war und auferstanden ist. Und er hat mit uns gegessen. Sie sollten es nur bezeugen, unanfechtbar feststellen, dass Auferstehung geschehen ist. Und aus der Begegnung mit ihm sollte ihr Zeugnis eben die nötige Kraft auch erhalten. Das Erlebnis der 7 Jünger, es lag zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Für sie war es eine bewegte Zeit. Mal war ihr Herr da, mal war er nicht da. Mal erkannten sie ihn nicht, dann wussten sie wieder, doch, es ist der Herr. Und doch, es war immer irgendwie eine ehrfurchtsvolle Distanz da. Nicht ganz so wie damals, wo sie miteinander unterwegs waren. Und wir leben heute in der Zeit nach der Himmelfahrt. Und schon oft haben wir uns gewünscht, unseren auferstandenen Herrn einmal so nahe bei uns zu haben, wie an diesem Kohlenfeuer. Zu sitzen mit ihm an einem Lagerfeuer. Ihn zu sehen, wie er ist. Ihn zu berühren. Ja, ihm die Hand zu geben, oder? Was wäre denn das, wenn Jesus hier säße auf dem Sitz, auf dem Stuhl? Wie schön. Wir wünschten uns das. Und oft wissen wir auch nicht, was als nächstes zu tun ist. Ich gehe hin fischen. Ja, war das nun falsch oder richtig? Das wird uns nicht gesagt. Aber eins ist sicher, unser Herr lässt uns nicht davon fahren. Er geht uns nach, auch wenn wir uns mal falsch entschieden haben, und holt uns in seiner unendlichen Liebe wieder ein. Gibt uns ein neues Ziel, einen neuen Auftrag und die Kraft dazu. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Muss man denken. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dann geht es weiter. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Das kann uns Mut machen, unseren Weg weiter zu gehen. Es ist gut, wenn wir an des Herrn Kohlenfeuer sitzen und aus seiner Hand etwas zu essen bekommen. Und ich denke, das ist wie heute, kann das hier sein oder an einem anderen Ort, wo wir uns treffen können, auf sein Wort zu hören. Denn er will ja genau dort sein, wo Menschen sich versammeln zu seinem Namen hin, auf sein Wort hören. Er hat es versprochen. Der Auferstandene hat es versprochen, da zu sein. Und er will in jeder Situation bei uns sein. Das sagte er, bevor er eben endgültig in den Himmel ging, seine Jünger verließ, dort in Galiläa. Hat er es versprochen. Er ließ die Jünger zurück, ging zu seinem Vater im Himmel zurück. Die Mission war beendet. Sein Auftrag war beendet. Auferstehung ist geschehen. So schließt Matthäus seinen Bericht ab. Können wir nachlesen, wenn wir möchten. Diese Zusage, dass der Auferstandene immer bei uns sein will, jeden Tag, die gilt allerdings nur den Menschen, deren Schuld vergeben ist, die an Jesus und sein Erlösungswerk glauben. Nur denen. Auf allen anderen liegt weiter der Zorn Gottes. Und deshalb bitten wir auch heute noch an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich möchte hinten dranhängen und versöhnt euch danach miteinander. Ich möchte die Gedanken abschließen und beten für uns zusammen. Wer will, kann gerne aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir möchten von Herzen danken für dein Sterben am Kreuz. Das war so bitter und so qualvoll, dass du gestorben bist, weil wir alles vermasselt haben, wir Menschen. Die Strafe zu unserer Sünde lag auf dir und der Lohn der Sünde ist der Tod. Du hast diese Strafe für uns getragen. Wir wollen dir herzlich danken dafür, dass du das durchgehalten hast bis zum Ende. Und danke für die Auferstehung, die wir heute feiern. Und die vielen Augenzeugen, denen wir glauben und deinem Wort. Und mit Petrus loben wir dich, unseren himmlischen Vater, für diese große Barmherzigkeit, mit der du uns wiedergeboren hast, zu einer lebendigen Hoffnung durch diese Auferstehung. Und wir bitten dich jetzt, dass noch viele Menschen in diesen Tagen deine Barmherzigkeit annehmen, damit nicht dein gerechter Zorn auf ihnen bleibt. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.
Amen.